Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 23. Februar, ungefähr 9.45 Uhr, also noch ganz früh. Aber das Schöne an dem heutigen Tage ist, dass die ganzen deutschen Unternehmen bereits ihre Zahlen veröffentlicht haben. Deswegen gucken wir da natürlich ganz genau drauf. Die Telekom, BASF und die Allianz haben heute ihr Zahlenwerk geöffnet. Und es gab Enttäuschungen, aber auch so die ein oder anderen positiven Aussichten. Wer davon war, das besprechen wir noch im weiteren Verlauf. Außerdem hat auch Block seine Zahlen veröffentlicht. Ist auch eine Aktie, die wir bisher eigentlich jedes Mal uns ein bisschen angeschaut haben. Interessantes Fintech-Unternehmen. Aber es gibt auch noch weitere Nachrichten. Aber bevor wir dazu kommen, ich weiß nicht, Michael, war seit Mittwoch noch irgendwie was los? Also irgendwas, was du uns mitteilen möchtest an irgendwelchen Nachrichten oder so? Es gab ja wieder starke Schwankungen nach den Zahlen. So, was ist am Markt los gewesen?
Ja, wir haben ja den Livestream gemacht und Nvidia hat den Markt gerettet, kann man so sagen. Alle haben drauf geschaut. Die Last lag auf der Aktie und sie haben es geschafft und haben gestern dann mehr Marktkapitalisierung gewonnen wie jemals überhaupt ein Unternehmen vorher. Ich glaube, vorher war es ja Meta, die den Rekord hatten. Jetzt hat es dann Nvidia geschafft mit plus 16%. Im Fahrwasser wieder querbeet, eine AMD 10%, ich glaube Supermicro 30%. Also haben auch noch vorher die Wandelanleihe rausgehauen, ja, um das schön zu verdecken. Fällt nicht auf, interessiert keinen. Also so langsam ist das echt.
Weißt du, was lustig war, was ich gelesen habe, dass Nvidia da nachbörslich einmal die Market Cap von McDonald's zugelegt hat. Das sind schon wirklich absurde Zahlen.
Nvidia ist, glaube ich, mehr wert als der ganze DAX, ist mehr wert wie der ganze US-Energiesektor, genau, und legt an einem Tag mehr MCap zu wie ganze Unternehmen, die Weltmarktführer sind. Ja, gut, die Zahlen waren gut, die Aussichten sind gut. Ich habe es ja gesagt, wenn man das so hochrechnet, wenn es so weitergeht, ist die Aktie gar nicht so teuer. Aber diese Monopolmargen und diese Investitionen, die jetzt kommen, ja, das ist, glaube ich, halt echt, das geht gerade so steil hoch und dann normalisiert sich das halt irgendwann wieder. Also ich weiß nicht, wie lange das halt noch alles gut geht. Ja, und wir hatten es ja auch schon mal gesagt, wenn halt die ganze Last der Märkte auf einer Aktie oder auf ganz wenigen Aktien lastet, nicht, ist ja nicht mehr jetzt mehr die 7, weil Tesla ist unter anderem rausgefallen. Ja, und jetzt ist Nvidia, ich glaube, Nummer 3 mittlerweile, haben Amazon überholt. Muss man sich auch fragen, ob das noch sinnvoll ist. Haben, glaube ich, Alphabet überholt. Jetzt ist nur noch Apple und Microsoft vorne dran. Mal schauen, wie lange noch. Ja, aber gut, das ist halt Börse, ja. Jeder, der dabei ist, kann man sagen, Glückwunsch, aber diese Schwankungsbreite, also wirklich gesund ist das nicht mehr, muss ich sagen. Und ja, ich finde das schon mittlerweile ein bisschen beängstigend, muss man sagen. Aber gut, so ist halt Börse, ja. Deswegen, ich bin weder long noch short, bin nur short hier mit der Eintracht. Ich war gestern im Stadion, das war auch nichts, muss man sagen. So ein schlechtes Spiel, hatten VIP-Tickets und das muss ich ganz kurz auch sagen. Hier war mein Vater da gewesen, extra früh losgefahren, damit man dann noch essen kann, pipapo, ja, also diese Business Seats sind wir losgefahren, und dann wurde ich veräppelt auf der Autobahn, ne, also das Stadion in Frankfurt, das hieß ja früher aber Waldstadion, ne, diese ganzen Zugangswege, du musst immer recht viel laufen, wir hatten aber das Glück, dass wir in der Tiefgarage dort parken durften und wollten uns dann ganz entspannt dort auf den Weg machen und dort parken und dann war ich auf der A3 und normalerweise muss man noch ein bisschen weiterfahren. Da gibt's dann so eine extra Ausfahrt, Sportverbände heißt das. Dort kannst du reinfahren, da ist natürlich auch immer Stau, weil da fährst du über so eine Brücke und dann kannst du in die Tiefgarage rein. Da war aber dann irgendwann auf der A3 schon so ein Schild, wurde ausgeklappt, Ausfahrtstadion hier. Ich denke mir so, okay, eigentlich müsste es noch weiter. Ah ne, okay, jetzt fährst halt auch mal raus, vielleicht ist da vorne irgendwas. Fahre ich dort raus und dann wurdest du über so Feldwege geleitet. Es ging einfach gar nichts mehr. Standst du 30 Minuten dort rum und dann gingen diese Wege natürlich da zu irgendwelchen Parkplätzen davor. Dann wollte ich da waren wir irgendwann auf diesem Parkplatz nach 40 Minuten, da wollte ich da runter und einfach wieder auf eine andere Hauptstraße, um zum Stadion zu kommen. Bin ich da querfeld eingefahren. Ich habe Puls gehabt. Ich weiß nicht, wer das kennt wahrscheinlich, wenn man so merkt, du hast einen Fehler gemacht und hängst irgendwo im Stau. Das ist so eine Sache, ich komme damit einfach nicht klar. Gell? Ich bin fast verrückt geworden im Auto. Ich hätte mir Backpfeifen geben können. Das ist schlimmer wie irgendwelche Verluste an der Börse. Da waren wir auf dieser Hauptstraße irgendwann wieder und auf einmal war da Polizeiabsperrung. Man konnte nicht links abbiegen. Dort musste ich nämlich hin. bin ich wieder auf den ganzen Weg wieder zurück und war dann irgendwie nach über einer Stunde wieder zurück quasi am Ausgangspunkt, wo wir losgefahren sind. Ich dachte echt, das darf nicht wahr sein einfach. Ja, und dann waren wir viel später am Stadion, da war natürlich vom Stadion Stau, da kommst du in diese Tiefgarage, da war dann irgendwann dieses komplette Stadion, Tiefgaragenteil war einfach voll. Du hast schon gesehen, wie die Autos von oben wieder runtergefahren sind, noch in der Tiefgarage Stau gewesen, da gab es noch irgendwelche Zusatzparkplätze noch. Auf jeden Fall waren wir dann natürlich viel zu spät dort und dann gab es noch Stress davor mit irgendeinem Typen, der seine Currywurst gegessen hat und keinen mehr durchgelassen hat. Ich war echt kurz davor, ihm seine Currywurst ins Gesicht zu drücken. So eine Wut hatte ich, ja. Und dann hat die Eintracht auch noch verloren. War also echt ein super Tag, muss ich sagen, gestern, ja. Also das einzig Positive waren die Blockzahlen, die habe ich nämlich im Depot, aber ja, so viel dazu, deswegen bin ich irgendwie heute Morgen immer noch ein bisschen geladen, muss ich sagen. Ja, irgendwie nervt mich das gerade alles.
Ja, das mit dem hohen Puls kenne ich, jetzt weiß, wie ich mich fühle, immer bevor wir Podcast machen und ich weiß, ja, jetzt muss ich wieder mit dir irgendwelche Aufnahmen machen, da pulsiert es bei mir auch schon im ganzen Körper dann, ja.
Ich kriege immer Puls von dir, weil ich ja das Gegenteil von dir mache immer.
Ja, aber, ja, genau.
Das letzte Mal richtig, aber da ist es auch schön.
Hast du ja unterm letzten Podcast gelesen oder jemand hat geschrieben, dass wir immer mehr zu Günter Netzer und Gerhard Delling mutieren. Einer hat dann geschrieben, wer ist. Also ich meine, diejenigen, die jetzt auf YouTube schauen, jetzt schaut mal zu ihm rüber, zu diesem alten Mann dort und dann zu mir. Jetzt könnt ihr entscheiden, wer Günter Netzer ist und wer Gerhard Delling ist. Ja, also
ja, ich habe eigentlich die Kompetenz und habe den Charme. Gell? Das ist eigentlich alles auf meiner Seite.
Ich glaube, jetzt machen wir mal schnell weiter, lieber. Es gibt Nachrichten.
Das Aussehen noch.
Ja, okay. Darüber lässt sich auf jeden Fall streiten.
Du hast die besseren Pullis und so weiter. Das wissen wir.
Das sowieso, ja. Aber
durchgehen, wo du die Sachen kaufst, damit die Leute dort auf jeden Fall nicht einkaufen.
Ja, den hast du gemerkt. Das war's wahrscheinlich du mit deinem dritten Account. Ja, ich habe schon gehört. Ja, wir haben gesehen, Michael hat nämlich mehrere YouTube-Accounts und hat mir einen Screenshot geschickt und hat dann selber mal sich damit quasi exposed, dass er unseren Podcast damit gar nicht abonniert hat, ja. Also sehr peinlich, aber den Leuten immer wieder erzählen, hey, abonniert unbedingt den Kanal und Daumen oben da lassen und so weiter. Ja, selber aber nicht machen, das sind mir die Liebsten. Ja. So, nun aber genug rumgeblödelt und zwar Reddit hat sein IPO eingereicht, angekündigt, wie man es nennen möchte und es könnte schon Ende März der Fall sein, dass Reddit an die Börse kommt. Ich persönlich, gleich sage ich zu Beginn, ich würde das Unternehmen nicht mal mit der Kneifzange anfassen, wenn ich mir so die Zahlen anschaue, da wird es mir schon ein bisschen schlecht oder flau im Magen, denn Reddit wurde so vor ungefähr 2 Jahrzehnten gegründet und die haben im letzten Jahr immer noch fast 100 Millionen Dollar Verlust gemacht. Sie sind umsatztechnisch von ungefähr 666 Millionen auf knapp 800 Millionen gewachsen, also das war ganz ordentlich, aber Verlust ist zurückgegangen von 159 Millionen auf knapp 91 Millionen. Ich habe dann auch mal geschaut, sie wurden im Jahr 2021, also so die absolute Hype-Phase, war die letzte Bewertung, also so das letzte Mal, als sie Geld geraced haben, wie man so schön sagt. Das war zu einer Bewertung von 10 Milliarden. Ich habe jetzt aber gelesen, dass man ihnen nahelegt oder so 5 Milliarden an Bewertung aufzurufen. Ja, wenn wir jetzt mal das Ganze so ein bisschen weiterspinnen, wenn sie es jetzt vielleicht in dem aktuellen Jahr auf eine Milliarde wäre schon relativ optimistisch, das wäre nochmal ein ziemlich großes Wachstum. Aber ich persönlich glaube eher daran, dass sie so 8 bis 10 Milliarden anstreben werden, denn man kennt es ja, IPO in der Regel eh immer zu teuer. Also ich persönlich auch so ein hochdefizitäres Unternehmen, bei dem ich auch ehrlich gesagt sage, also so diese Online-Foren oder so, also ich weiß natürlich, Reddit ist die Plattform schlechthin, also wahrscheinlich das Forum schlechthin, das es so gibt, ja, aber also für mich persönlich, ich finde sowohl das Geschäftsmodell relativ unspektakulär, unspannend und auch die Zahlen an sich, also die hauen mich überhaupt nicht vom Hocker. Ich weiß nicht, was sagst du zu Reddit? Hast du es überhaupt schon mal gesehen? Ich habe tatsächlich auch noch nie Reddit genutzt, ja, also.
Ja, ich habe mal damals während dem Dings, während dieser Bubble mit den Meme-Aktien, habe ich da immer mal reingeschaut, was das auch geben, verstehen, was hier gespielt wird, aber an sich, nutze ich es auch nicht. Aber du hast einen Punkt vergessen, die ist bestimmt 10 Milliarden wert, weil sie sagen, Artificial Intelligence will become an important part of Reddit's business.
Gott sei Dank. Gott sei Dank ist AI Gefahr. Sie wissen schon, wie man das Game spielt.
Das ist halt wirklich plump, ne? Du nimmst jetzt die gute Stimmung mit. Jetzt behauptet auch bei Reddit, dass AI ganz wichtig ist, um an die Börse zu kommen. Ja, also ich fast werde die auch nicht anfassen. Kann natürlich sein, dass die trotzdem weiter steigt oder einen riesen Gap nach oben macht, aber das ist, sind ja schon, glaube ich, einmal gescheitert bei der schlechten Stimmung. Jetzt probieren sie es das nächste Mal. Ist ja auch nicht so das allerbeste Zeichen, wenn damals die Aktie keiner haben wollte und jetzt haust du das halt raus in der guten Stimmung. Was noch ganz spannend ist, dass der OpenAI-Gründer, der Sam Altman, dass der einer der großen Shareholder wohl ist. Und ich weiß nicht, ob das aber stimmt, ich habe es gelesen, dass Reddit wohl auch an die sehr bekannten Accounts oder an die Nutzer quasi Aktien auch ausgeben möchte oder dass die zumindest Shareholder werden. Wenn irgendwie sowas habe ich gelesen, aber ansonsten reicht das Unternehmen auch, also da ich das Produkt nicht nutze und so, ja, und du hast es gesagt, ne, dass man nach so vielen Jahren immer noch defizitär ist und jetzt quasi einfach nur die gute Stimmung zum, ich sag mal, Abladen nutzen möchte, der Altaktionäre, ja, für mich insgesamt, ja, also IPOs ist ja meistens die Wahrscheinlichkeit, dass das dann gut läuft, zumindest in Deutschland ist sehr schlecht, in den USA kommen die meistens auch viel zu hoch rein. In der guten Stimmung kann das funktionieren, aber ja, ich weiß nicht. Das für mich ist heißt, für mich
nichts. Meist ja IPO, it's probably overpriced. Das stimmt leider sehr häufig. Und auch so eine Aktie jetzt wie Reddit würde ich jetzt auch nie mit sowas wie ARM oder so vergleichen. Ja, also bei ARM kann man ja dann so einen gewissen Hype dann noch nachvollziehen, gerade so in der jetzigen Phase. Aber eine Reddit, ja, also gerade so dieses Internetforum-Ding, also das ist für mich auch irgendwie so ein Medium.
Dann lieber Discord, die wollten auch schon mal an die Börse oder hatten mal überlegt.
Ja. Ja, bei Discord sehe ich das tatsächlich auch ein bisschen anders, weil Discord, es gab ja auch schon mehrere Übernahme, zumindest Gerüchte, Versuche. Ja. Sie wurden ja auch immer mal mit Microsoft und so in Verbindung gebracht. Also Discord ist tatsächlich auch was, wo ich sage, da kannst du, glaube ich, auch mal richtig viel Geld damit verdienen, weil die bieten jetzt wirklich fast alles auch umsonst an für Sachen, wo man sagt, hey, da kannst du ja ganze Webseiten, Universen so drin abbilden, sage ich jetzt mal, ja, also da hast du halt ultra viele Möglichkeiten, ja, die sehe ich jetzt auch bei Reddit nicht wirklich als gegeben, aber ich bin jetzt da wahrscheinlich auch nicht der allerkompetenteste Ansprechpartner, was jetzt eine Reddit angeht. Vor allem
für diese Meme-Stocks und für dieses ganze Forengedöns, ja.
Ja, da wäre dann die Aktie mit Sicherheit auch hoch gehandelt worden, wenn sie so zu der Zeit an der Börse gewesen wäre, aber ja, jetzt aufgrund dessen da irgendwie einen Einstieg wagen, ja, sehr schwierig. Aber sehr schwierig sahen die Zahlen auch bei BASF aus und meiner Meinung nach wieder sehr, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber wieder sehr schwache Ankündigung, dass man die Dividende hält, während man wieder an allen Ecken und Enden sparen muss. Also das ist was ich absolut nicht nachvollziehen kann, vor allem, wenn man bedenkt, der Ausblick beim Free Cashflow, man hatte ungefähr 1,5 Milliarden erwartet für das Jahr 2024. Das wäre schon nicht mal die Hälfte der Dividendenausschüttung gewesen. Und jetzt hat BASF aber angekündigt, 0,6 bis 1 Milliarde Free Cashflow. Also wenn man da den schlechtesten Bereich trifft, also 0,6, 0,7, ist das weniger als 50% des Free Cashflows, das eigentlich erwartet wurde. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann dieses plumpe Dividendenausschütten nicht nachvollziehen. Die Differenz jetzt, warum der Free Cashflow so viel schwächer noch ausfallen soll, ist, weil sie angekündigt haben, dass sie es eben weiter in die CapEx investieren müssen, allen voran in ihr China-Projekt, das, ich glaube, ungefähr 10 Milliarden kosten soll. Und was ich jetzt
auch... Eine der letzten, die weiter in China investieren. Ja, die Investitionen in China sind doch auf ein Rekordtief gefallen seit irgendwie paar 80. Nur BASF hält die Zahlen hoch, ne? Ob das nicht auch so ein Indikator ist, mein Gott, was macht
das? Du weißt, aus dem Ding kommen die halt nicht mehr raus. Und China hat halt diese unfassbar niedrigen Energiekosten. Also allein jetzt mal wirklich nur plump auf operativer Basis macht es natürlich Sinn, ja, dass du in ein Land gehst als Hochenergiekonzern, der quasi nahe dem Nullpunkt ist, was einige Energiekosten angeht. Aber du machst dich halt komplett abhängig von den Chinesen, aber haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, das brauchen wir jetzt da heute nicht zu thematisieren. Ein anderes großes Thema ist ja noch der Verkauf von Wintershall, diese Tochter aus dem Öl- und Gasbereich. Das soll ja insgesamt 11 Milliarden Dollar in die Kassen spülen. fühlen, die sie auch dringend benötigen, unter anderem eben auch für Investitionen. Und da habe ich jetzt auch gelesen, dass es hier mittlerweile eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass das also gar nicht stattfinden wird, dass da ein Riegel davor geschoben wird. Und man muss auch sagen, auch an sich die aktuellen Zahlen sowie die Aussichten von BASF, die sind alle ziemlich mau gewesen. Also sie haben im Jahr 2023 jetzt einen Umsatz von 68 Milliarden Euro gemacht. Im Vorjahr waren es 87 Milliarden. Also das ist ein herber Rückgang, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0, also bei 25 Cent. Das Ergebnis nach Steuern 379 Millionen. Also da ist wirklich nicht mehr viel übrig gewesen in diesem Jahr. Vor allem das vierte Quartal ist, also das Ergebnis nach Steuern war da hochdefizitär, fast 1,6 Milliarden minus. Und vor allem eben die Entwicklung beim Free Cashflow, die fand ich wirklich sehr beängstigend, als ich das so gelesen habe. Und vor allem eben, wie gesagt, also ich habe gelesen, dass die Dividende wohl stabil gehalten werden soll. Ja. Das ist was ich das ist was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ihr müsst euch mal überlegen, im Jahr 2023 lagen die Dividendenausschüttungen bei ungefähr 3 Milliarden. Sie haben aktuell knapp 16 Milliarden an Nettoschulden. Das heißt, alleine um die Dividende auszuschütten, müssen sie über 2 Milliarden zu diesen aktuellen Konditionen an Schulden aufnehmen. Und gleichzeitig haben sie aber gesagt, dass sie vor allem eben in ihrem Hauptsitz wieder ungefähr 1 Milliarde sparen möchten. Das ist schön und gut, dass sie sparen. Das müssen sie ja auch. Aber wieso schütte ich dann eine Dividende aus? Also für mich absolut unverständlich, muss ich so sagen.
Der Grund ist einfach darin, dass der CEO, der Brudermüller hier heißt, der wollte nicht mit einer Dividendenkürzung gehen. Ne? Aber also ganz ehrlich, wenn du jetzt 1 und 1 zusammenzählst, er wollte jetzt, bevor er geht, nicht die Dividende kürzen. Okay, jetzt kommt irgendwann ein neues CEO. Das erinnert mich irgendwie exakt an Bayer, die ja irgendwie vor ähnlichen Problemen stehen. Hohe Schulden, schwächelndes Geschäft, die Cashflows sind zu niedrig, dass der neue CEO dann jetzt wahrscheinlich irgendwann nochmal aufräumt und dann wahrscheinlich auch sagt, der neue Besen kehren gut, Dividende wird gekürzt, halbiert, gestrichen, was auch immer halt für die nächsten 2, 3 Jahre. Ne? Macht ja auch operativ Sinn, ne? Aber wenn das passiert, wird die Aktie vielleicht nochmal einen Knick nach unten machen und dass man sich immer nur weiter gesund spart oder versucht zu sparen, jetzt wieder hier in Ludwigshafen, ja, damit steigerst du halt auch nicht deine Erträge. Ich habe gerade mal geschaut, ja, also die Umsatzentwicklung von BASF, man kommt da schon seit Ewigkeiten nicht mehr wirklich voran, ja, seit 2012 zum Beispiel oder 2011 lagen die Umsätze bei 73, 78 Milliarden. Das ist halt sehr zyklisch. Dann ging es mal runter auf 57, dann ging es mal wieder hoch auf 87 im Jahr 2022. Ja, und jetzt ist der Umsatz, ja, du hast es gesagt, der ist ja wieder massiv zurückgegangen auf 68,9 Milliarden. Also die haben vor über 10 Jahren schon mehr Umsatz gemacht. Ja, und da trittst du einfach auf der Stelle, ja. Und genau, und der Gewinn, ja, der ist auch sehr stark schwankend, aber von ihren 6 Milliarden, die sie mal 2017 hatten, oder noch fast 5 Milliarden 2018, 2021 war ja auch nochmal gut, aber da sind sie jetzt meilenweit weg, ja. Und da wird die, also wie willst du die Dividende jetzt fürs nächste Jahr dann zahlen halt, ne, mit dem freien Cashflow, außer wieder neue Schulden aufzunehmen, aber das wäre ja dann fast eine Zerstörung vom Unternehmen, ne? Also das kannst du ja nicht mehr machen irgendwann, ne, bei den Schulden.
Also ich finde es katastrophale Nachrichten mit der Dividende, muss man einfach so sagen.
Da oder halt mit der Hoffnung, dass man die Tochter Wintershall halt verkauft, aber das weiß ich jetzt nicht, wenn das jetzt auch wieder hakt, ja. Also die stehen weiterhin mit dem Rücken zur Wand und jetzt muss man sich nur noch mal Worst-Case-Szenario vorstellen, dass da irgendwas mit der Anlage in China nicht so läuft wie geplant, wo sie ja Milliarden investieren, ja, also dann, oh Gott, dann sieht's richtig bitter aus, aber gut, so ist es halt. Sie haben aber auch ganz spannende Projekte hier halt im Bereich der E-Mobilität, wo sie ja, glaube ich, sehr stark sein wollen bei den Zulieferern, aber da hatten sie, glaube ich, auch irgendwo in Nordeuropa Werk gebaut, da fehlt die Genehmigung und so Sachen. Ja, und allgemein ist ja jetzt gerade so das Problem, Volkswagen und Co., die Aktien haben sich gefangen und BMW sieht gar nicht so schlecht aus, weil ja Verbrenner doch wieder ein bisschen gefragter sind und ein E-Autobauer, weiß ich, hast du die Rivian-Zahlen gesehen? Also die verbrennen Geld, das ist ein Wahnsinn. Ja, und da werden wahrscheinlich auch viele Unternehmen auch pleite gehen in dem Bereich, weil ja quasi keiner Geld verdient einfach. Und die ganzen Chinesen versuchen jetzt auch noch auf den Markt zu kommen. also E-Auto-Bereich ist aktuell halt auch nicht mehr so der Bereich, wo man sagt, oh, das ist das neue Wachstumsfeld, ja. Könnte so irgendwann kommen, aber aktuell schwierig ist.
Ja, ja. So, aber jetzt brauchen wir auch mal endlich gute Nachrichten. Ich meine, wir sind hier nicht bei der Tagesschau, wo es immer nur Horrormeldungen gibt. Deswegen, jetzt gehen wir mal zur Allianz rüber, denn da purzeln die Rekorde. Also für mich mit Abstand die stärksten Zahlen dieser Woche von den deutschen Unternehmen, zumindest mal so von den DAX-Konzernen. Denn man hat eine Dividendenerhöhung von 21% angekündigt. Das ist ein Brett. Vor allem die Allianz ist jetzt nicht gerade ein Unternehmen, das nur irgendwie 1% Dividendenrendite hat. Ja. Das ist enorm. Also sie haben angekündigt, Dividendenerhöhung von 11,40 € je Aktie auf 13,80 € und zusätzlich noch ein Aktienrückkauf, also dass sie ihr Programm nochmal um 1 Milliarde ausbauen möchten. Die Dividendenerhöhung, die kommt vor allem daher, dass sie ihre regelmäßigen Ausschüttung von 50% auf 60% des Jahresüberschusses erhöhen möchten. Also das ist jetzt eher so, ich sage jetzt mal, eine einmalige starke Erhöhung, sehr wahrscheinlich, ja. Aber natürlich, diejenigen, die jetzt schon mit dabei waren, die profitieren da voll. Die Aktie hat auch stark zugelegt. Also ich glaube, sie ist jetzt auch auf dem All-Time-High, meine ich.
Morgen, genau. Sie war heute Morgen sogar bei über 260 € vorbörslich, ja, und extrem gut gelaufen einfach. Vielleicht wurde, ich weiß nicht, ob sowas erwartet wurde. Eigentlich habe ich nichts nicht gelesen, aber man wusste halt, dass das Geschäft 2023 wohl echt gut gelaufen ist.
Ja, und ich glaube halt vor allem auch diese Ankündigung, weil die Allianz ist eine unserer besten Dividendenaktien, die wir überhaupt in Deutschland haben. Für mich mit der Munich Re wahrscheinlich sogar die beste, ja. Und da muss man jetzt halt auch sagen, bei der Allianz gibt es halt das operative Geschäft auch wieder, ja. Das ist jetzt auch kein Unternehmen, das Milliarden irgendwohin investieren muss, um irgendwie die Kapazitäten zu verbessern, auszubauen, sonst irgendwas. Also sie haben ihren operativen Gewinn im Jahr 2023 um 7% gesteigert, 14,7 Milliarden. Vor allem die Lebens- und Krankenversicherungen, die sind um 23% gewachsen. Also der Konzern, der Konzerngewinn, der konnte insgesamt um ein Drittel zulegen ungefähr. Vor allem das Schlussquartal ist sehr stark gewesen, also auch stärker als das Gesamtjahr. Der Nettogewinn allein hier, der lag so bei ungefähr 2,1 Milliarden. Und da muss ich dann sagen, da gibt es dann eben auch diese Dividendenerhöhung, Aktienrückkäufe völlig wieder. Und dafür sind für mich eben auch eigentlich Dividenden und Aktienrückkäufe gemacht. Wobei bei Aktienrückkäufen kann man natürlich noch ein bisschen drüber streiten. Gerade auf einem niedrigen Niveau sehe ich die als sehr viel sinnvoller an, als eben plump die Dividenden auszuschütten. Aber da muss man sagen, die Allianz hat mal wieder wirklich geliefert. Anders kann man es nicht sagen. Und es zeigt aber, glaube ich, auch wieder, dass man eher Allianz-Investor oder Aktionär als Allianz-Kunde sein sollte, wenn du da so viel Geld verdienst. Ja, ich weiß nicht, die Allianz hast du nicht, oder? Du hast die Munich Re, oder?
Ach, hast du Allianz auch? Ich habe auch die Allianz, ja. Ich hätte gerne mehr Aktien noch von der Allianz, aber auch so gibt's dann weit über 1.000 € Dividende. Oder? Das ist doch auch super. Ich sehe gerade, die Aktie korrigiert gerade, ich kann gleich nochmal was sagen, die war vorbörslich bei 260, ist jetzt aktuell bei 245, aber ja, die ist halt jetzt, also 2023, Anfang 2023, weiß ich noch, bei 205, dann darf man ja nicht vergessen, die Dividende wurde ja auch noch abgezogen, das sind ja auch immer ungefähr 5%, und selbst auf dem jetzigen Kursniveau ist die Dividendenrendite bei 5,5%, ja, und das ist natürlich eine perfekte Kombination. Wenn du so viel Geld verdienst, wie gesagt, netto waren es über 9 Milliarden, das ist schon echt krass, dann dieses Geld ausschütten kannst und sogar noch Aktien zurückkaufen kannst. Also, ja, es ist eine eierlegende Wollmilchsau, will ich mal fast sagen. Sehr stabiles Geschäftsmodell. Man muss sich halt echt fragen, wo kommt das ganze Geld halt her? Ne? Von diesen ganzen Fonds, die sie vertickern, ja, von den, ja gut, ne? da wird halt viel Geld verdient. Ne? Aber auch Versicherungsgeschäft, klar. Da läuft's auch gut und ansonsten das Geschäftsvolumen insgesamt ist auch um 5,7% gewachsen auf 161 Milliarden. Das sieht, wie gesagt, alles gut aus. Es gibt aber einen kleinen Wermutstropfen auch und deswegen ist die Aktie auch, glaube ich, jetzt gerade im Minus. Es wurde auch schon geschrieben vom Händler, Gewinnmitnahmen sind möglich, denn die Aussichten für 2024, ich muss gerade mal schauen, die sind so ein Ticken enttäuschend, würde ich sagen. Denn man erwartet jetzt 2024 operativ 13,8 bis 15,8 Milliarden. Und da waren die Prognose eben schon am oberen Ende. Und Was löst jetzt eben die Gewinnmitnahmen aus, aber ändert nichts an der Tatsache, dass für mich Allianz weiter ein echt gutes Basisinvestment ist. Sammelt man natürlich lieber auf, mal in den Rücksetzer, wenn man sich mal den Kursverlauf anschaut. Die ist in einem schönen Aufwärtstrend, aber es gibt auch immer mal Rücksetzer. Deswegen muss man da jetzt auch keine Angst haben, dass die Aktie, glaube ich, direkt auf 300 Euro steigt oder so, sondern man kann mal gucken. Vielleicht gibt es ja einen Rücksetzer Richtung 240 Euro. Ja, da sind wir sogar bald schon, 246 oder Richtung 200-Tage-Linie, 226 Euro. Das könnte auch passieren, wer weiß, ne? Wenn der Markt mal insgesamt korrigiert. Aber ich fand die Zahlen halt auch wieder echt extrem gut. Und ich freue mich auf eine so eine Dividendenerhöhung von über 20%, wenn sie denn auch durch die durch das operative Geschäft gedeckt ist. Aber das ist ja hier jetzt der Fall. Ja? Also die Kombination, so eine schöne Dividende mit Aktienrückkäufen, dass die Aktienanzahl immer geringer wird und dadurch allein dadurch das Ergebnis pro Aktie steigt, ja, das ist doch cool.
Ja, Versicherer sind halt echt ein ziemlich interessanter Bereich, der von vielen unterschätzt wird, weil halt immer als so langweilig angesehen wird, aber da fließt unfassbar viel Geld, es ist sehr beständig, es gibt kaum neue Konkurrenz, Disruptionen oder so. Also ja, auch nicht umsonst habe ich mich eben letztes Jahr dafür entschieden, dann zum Beispiel eine United Health eben ins Depot aufzunehmen, also Versicherer, durchaus ein interessanter Sektor, ja. So, und jetzt um unser deutsches großes Trio abzuschließen, die Deutsche Telekom. Die war so ungefähr zwischen der Allianz und BASF, also ja. Das war so ein bisschen so ein Nullsummenspiel, sag ich mal. Man hat beim Umsatz die Erwartung übertroffen, statt 111 hat man 112 Milliarden gemacht, aber beim Ergebnis hat man doch deutlich enttäuscht tatsächlich. Von 20,3 Milliarden, die erwartet worden sind, hat man nur 17,6 Milliarden gemacht. Das ist schon sehr viel weniger als erwartet wurde, aber wahrscheinlich hat sich das Unternehmen auch relativ gut gehalten, weil man recht optimistisch in das Jahr 2024 blickt. Da rechnet man damit, dass man auf jeden Fall wieder wachsen kann, steigern kann, wie man es auch immer nennen möchte. Vor allem auch, man hat wieder sehr viele Kunden dazu gewonnen. Also ich habe mir angeschaut, der Konzern hat insgesamt fast 7 Millionen neue Mobilfunkkunden und mehr als 500.000 neue Breitbandkunden hinzugewonnen. Also das sind doch schon sehr ordentliche Nachrichten. Also da kann man sagen, die Geschäfte, die laufen weiterhin eigentlich ganz gut. Man hat seine Nettofinanzverbindlichkeiten insgesamt im Jahr 2023 um 10 Milliarden senken können. Man weiß ja, die haben eine relativ hohe Nettoverschuldung, jetzt immer noch bei 132 Milliarden. Das ist natürlich gigantisch groß, aber man darf bei diesen Telekommunikationsunternehmen natürlich nie vergessen, dass die wahnsinnig, ja, also CapEx-intensiv sind. Also die müssen sehr viel investieren und haben dadurch aber auch in der Bilanz sehr, sehr viel an Sachwerten. Also auf Englisch Property, Plant and Equipment, auf Deutsch ist es meistens mit Sachwerten ausgeschrieben. Und gerade so eben diese ganzen Netzwerke, die da aufbauen müssen, die sind natürlich auch sehr viel Geld wert. Also diesen Schulden steht eben auch sehr viel an Sachwerten gegenüber. Das ist jetzt nicht wie bei einer Plug Power, die einfach jedes Quartal wieder ein paar hundert Millionen verbrennen und dadurch nichts dann weiter haben. Ja, also das muss man schon ein bisschen unter einem anderen Gesichtspunkt sehen, denn auch bei 132 Millionen, die Summe klingt natürlich hoch, wenn man aber zum Beispiel auch mal schaut, das EBITDA von dem Unternehmen im Jahr 2023, das lag bei fast 58 Milliarden. Also da hat man auch eine gigantische Ertragskraft dabei. Und sie sind jetzt aber auch, die Telekom gibt jetzt auch immer das EBITDA AL aus, also After Leasing, weil das ist natürlich bei so einem Unternehmen auch relativ viel. Aber selbst da hatten sie über 51 Milliarden. Deswegen würde ich sagen, das Unternehmen steht eigentlich ganz gut da. Sie haben natürlich gute Wachstumsaussichten, vor allem in den USA, weil ja auch die USA ihr Hauptgeschäft ist. Also wenn du in die Telekom investierst, investierst du eigentlich ja so zu knapp 2/3, kann man sagen, eher in die USA als in Deutschland, ja. Aber an sich stehen die Anzeichen eigentlich alle relativ positiv da. Oder was meinst du jetzt? Weil Gewinn ja schon ordentlich verfehlt.
Ich habe es mir nochmal durchgelesen. Es lag daran, in Q4 war die Prognose bei einem Nettoergebnis von 1,6 Milliarden. Sie haben aber einen Verlust von 1,03 Milliarden gemacht. Habe ich natürlich auch direkt mal geschaut. Und sie haben gesagt, das waren zinsbedingte Wertminderungen auf eine verbliebene Beteiligung an GD Towers. Also das sollte eigentlich nur ein Einmaleffekt sein. Der Free Cashflow war auch im vierten Quartal wie erwartet sehr gut. 4,35 Milliarden gegenüber 2 Milliarden im Vorjahr. Also da läuft es weiter ganz gut. Und deswegen hat auch der Markt darauf jetzt nicht groß reagiert. Ich glaube, die Aktie ist jetzt auch, ja, die ist auch im Minus, hat aber ein Plus eröffnet, weil jetzt gerade insgesamt der DAX so ein bisschen vom Hoch runtergekommen ist. Also wie gesagt, für mich ist die Story hier auch weiter intakt. Der CEO, der Tim Höttges, hat gesagt, dank unserer wachsenden Geschäfte auf beiden Seiten des Atlantiks trauen wir uns zu, 2024 noch eine Schippe draufzulegen. Also das klingt optimistisch. Das sind Sondereffekte, bereinigte Ergebnis vor Zinssteuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten, was du gesagt hast, soll gegenüber dem Vorjahr im laufenden Jahr um 6% steigen. Das wäre dann nochmal ein deutliches Plus. Der Free Cashflow soll um 16% steigen. Also das.
Und vor allem, ich habe mir jetzt gerade nochmal angeschaut, das ist ja Wahnsinn, was die auch für Free Cashflows haben. Also die hatten einen Free Cashflow von fast 21 Milliarden Euro im letzten Jahr. Und selbst nach den Leasing, also sie weisen sogar Free Cashflow after Leasing aus, selbst der lag bei über 16 Milliarden Euro. Ja, also genau. Das ist ein Unternehmen, das wirklich sehr viel Geld verdient, ja. Also daher eben auch diese Nettofinanzverbindlichkeit. Ich weiß zum Beispiel, letztes Jahr, als ich auf der Invest war, hat mich auch jemand im Nachgang an meinem Vortrag zum Beispiel angesprochen, ob das nicht ultra problematisch ist, dass die Telekom da so eine hohe Verschuldung hat. Also bei dem Unternehmen sehe ich es tatsächlich als nicht so großes Problem an, vor allem, weil sie auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen haben und es jetzt eben auch gezeigt haben, also 10 Milliarden mal in einem Jahr abbauen. Das ist schon wirklich ein Wort, ja. Und Sie haben es auch selber gesagt, dass es auch eine Ihrer Prioritäten in den nächsten Jahren ist, diese weiter abzubauen. Und das müssen Sie eben nicht auf Kosten der Dividende meiner Meinung nach machen, weil genug Geld für beides da ist, ja.
Genau, also, die Dividende wollen Sie auch, glaube ich, jetzt immer regelmäßig weiter steigern. Das ist, glaube ich, die Methode auch der Free Cashflow. Und wie gesagt, der soll ja deutlich zulegen. Also Deutsche Telekom ist mit einer der solidesten Telekom-Werte, weil ja vor allen Dingen, wie gesagt, die T-Mobile US halt so gut läuft. Ich glaube, die Aktie ist auch extrem gut gelaufen, steht am oder auf Allzeithoch und läuft auch viel besser als die Konkurrenz wie AT&T und so weiter, ne? Oder Verizon.
Deswegen genau. Also habe ich auch gesagt, ich würde sie auch auf jeden Fall, weil auf die beiden Telekommunikationsriesen in den USA kommt ja eventuell eine gigantische Sammelklage zu wegen Bleikabeln. Das war so ein Riesenthema und ich glaube, wir alle, gerade in Deutschland, wir wissen, Sammelklagen, ja, nicht immer so ein ganz gutes Thema, aber auch amerikanische Unternehmen wie zum Beispiel 3M, Walgreens und CVS Health hat es da die letzten Jahre erwischt mit diesem, das war irgendwie so ein Puder-Ding oder auch Johnson & Johnson. Ja, also Sammelklagen immer ein ganz, ganz schwieriges Thema meiner Meinung nach. Deswegen T-Mobile US sehr gute Voraussetzungen und hat auch, wenn ich es richtig weiß, bei den 5G-Netzwerken tatsächlich sogar die höchste Penetration oder die höchste Flächenabdeckung in den USA. Also die sind da wirklich einer.
Das Wachstum, Kooperation mit Starlink, auch die coolste Marke und so weiter. Also
weil ich mit bestem Netz immer vorsichtig bin. Ich weiß noch früher immer, wie 1&1 Werbung fürs beste Netz gemacht hat. Ich weiß aber halt so irgendwie die Leute, die 1&1 hatten, also gerade so in den Anfängen, also die hatten irgendwie gefühlt mehr als, also kein Internet, als dass es mal funktioniert hat, aber haben immer damit geworben, dass sie das beste Netz dann haben. Also mit sowas bin ich natürlich immer vorsichtig, aber es sieht aktuell alles gut aus. Und wer hätte das noch vor 3-4 Jahren gedacht, dass die Telekom mal wirklich so zu einem unserer soliden Unternehmen wird? Ich glaube, damit hätten viele auch nicht so gerechnet. Ich auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Ja, aber es sieht aktuell halt wirklich sehr gut aus. Aber es liegt halt eigentlich zu größten Teilen an den USA. So fair muss man dann natürlich da auch sein. Aber das ist halt auch wieder was, weshalb ich sage.
Vor allen Dingen gefühlt, das war ja der, ich glaube, John Legere hieß er ja oder so. Oder der hat ja T-Mobile quasi umgekrempelt damals und zu diesem Player gemacht, zu diesem Uncarrier hat er ihn ja genannt, also zu so einem coolen Herausforderer, der immer hip war und alles. Und gefühlt ist der Tim Höttges ja jetzt auch so ein bisschen, eifert er ja dem Herrn Legere nach, ist jetzt auch immer mit seinem Magenta-Pulli unterwegs und macht einen auf locker und so. Ja, ist ja auch in Ordnung halt, ne? Aber ich glaube, diese ganze Unternehmenskultur hat sich gefühlt so ein bisschen geändert bei der Telekom. Ne?
Und ja, und es ist halt aber auch wieder ein super Beispiel, dass halt der Hauptsitz eines Unternehmens halt überhaupt keine Rolle spielen sollte beim Investieren, wenn wir mal Quellensteuer außen vor lassen. Aber wenn du jetzt aktuell in die Telekom investierst, dann investierst du hauptsächlich aus wachstumstechnischer Sicht in die USA dann. Deswegen sage ich immer, wenn ihr ein Unternehmen investiert, schaut nicht so sehr auf diesen Hauptsitz, weil ich höre immer, ja, ich will nicht so viel USA, also Exposure, sagen ja alle, Quartale. Für mich beschreibt es dieses englische Wort leider auch so ein bisschen am besten. Ja, Abhängigkeit ist irgendwie nicht so ganz das richtige Wort für mich, ja. Aber schaut einfach, wo erwirtschaften diese Unternehmen ihre Umsätze, ihre Gewinne. Und das ist für mich mit Abstand das Wichtigste. Deswegen ist für mich ein Investment in Microsoft oder Alphabet kein Investment in die USA, weil das alles Weltkonzerne sind. Das habe ich auch mal vor kurzem in einem Video gezeigt. Da ist auch ein lustiger Funfact. Die Top 9 Unternehmen der von dem S&P 500, die da haben, glaube ich, nur 2 Stück mehr als 50% Umsätze in den USA. Ja. Teilweise hatten welche nicht mal ein Drittel ihrer Umsätze in den USA.
Deswegen DAX genau dasselbe. Ne? Deswegen steht der DAX gerade auf Allzeit hoch, obwohl wir in Deutschland so riesen Probleme haben, weil Siemens eben den Großteil der Autos nicht, Großteil der Maschinen nicht in Deutschland verkauft, weil Porsche international ist, Mercedes international ist, selbst Volkswagen international, ja, BASF auch, Airbus hat seine Kunden überall. Ich glaube, es gibt nur ein paar wenige Unternehmen, die komplett in Deutschland sind. Vonovia zum Beispiel ist halt sehr verwurzelt hier, ja, aber
gut, Allianz natürlich, Munich Re, also die Versicherer natürlich, die Banken.
Ja, aber die haben aber auch ihre Kunden weltweit und so, ne?
Also, ja, aber ich glaube, da kommt schon das Hauptgeschäft in Deutschland, ja.
Auch in den USA, aber Allianz, ne? Die Vermögens, aber ja, ist klar, aber trotzdem, ne? Man sieht, dass der DAX eben nicht die deutsche Wirtschaft widerspiegelt.
Ja, das ist ganz nur dass natürlich Probleme kommen können, gerade wie bei einer BASF, da sieht man es. Also da ist vor allem sehr viele Probleme, weil die Standorte natürlich nicht mehr mit den Preisen halt mithalten können. Darauf muss man natürlich gucken, also wo verkaufen die Unternehmen und wo produzieren sie? Ja, also dass man, das sind so für mich so die zwei wichtigen Sachen, wenn man halt ein produzierendes Unternehmen hat, ein Alphabet oder so, die produziert ja nichts sozusagen. Ja, also das ist dann sowieso, es ist eigentlich eben am besten, du hast ein Unternehmen, das nichts produzieren muss, dann hast du diese ganzen Probleme eigentlich schon mal gar nicht, ja. Und in der Regel hast du auch noch hohe Margen.
Wir produzieren nur gesammelt. Genau.
Ich wollte gerade sagen, nur irgendwelchen Stuss und heiße Luft dann, ja. Aber ey, es lohnt sich. Die Nettomargen, die können sich sehen lassen auf dem Social-Media-Bereich, ja.
Ja, Kosten von 0 Euro, ich krieg nichts, ne? Aber wir kriegen die 3 Euro Werbung, ne? Also wir haben eine gute
Produktion. Genau. Ja, so sieht's aus, ja. So, jetzt würde ich aber sagen, wir gucken jetzt mal noch ein bisschen in den Wachstumssektor. Da gab's ganz gute Nachrichten von Booking. Die haben nämlich eine Dividende angekündigt. Das war schon mal etwas, was sehr wohlwollend mit Sicherheit einige aufgenommen haben. Und man ist weiterhin um fast 20% gewachsen und man erwartet eigentlich auch jetzt fürs kommende Jahr ganz gutes Wachstum weiterhin. Das mal so viel dazu. Genau, wir wollten nämlich noch ein bisschen genauer die Zahlen von Block uns anschauen. Und
ich kann noch ganz kurz ein, zwei Sachen sage ich noch zu Booking. Also erstens, die Aktie hat nachbürstlich negativ reagiert. 10%, obwohl die Zahlen gut waren. Man hat vor allen Dingen beim Ergebnis die Schätzungen deutlich übertroffen. $32 verdient, fast $2 mehr als erwartet. Beim Umsatz knapp geschlagen. Aber auch Booking hat jetzt gesagt, das haben ja auch die anderen schon gesagt, dass die Stimmung durch diesen Krieg da in Israel und so weiter, dass das eben schon auf die Buchungen schlägt und dass das jetzt belastet hat und dementsprechend gab es da die ein oder andere Enttäuschung. Ich weiß gar nicht, wie der Ausblick war, aber das war jetzt, glaube ich, auch der Grund, wieso die Aktie nachbörslich ein bisschen schwächer war. Man darf aber auch hier nicht vergessen, die Aktie hat gestern genau auf Allzeithoch geschlossen. Ja, also es ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau, ja. Und Booking ist ja auch eine Gelddruckmaschine, muss man einfach sagen.
Ja, ist für mich auch ein Unternehmen, wo eine Dividende und Aktienrückkäufe dann langfristig Sinn machen. Das ist so ein Plattformanbieter, der sehr viel Geld verdient, der nicht so viel investieren muss wie andere Firmen. Also gerade auch wieder bei solchen Unternehmen, da macht es meiner Meinung nach Sinn, aber bei vielen anderen eben wiederum nicht. So, bei Block muss ich sagen, sieht auf den ersten Blick und auch auf den zweiten eigentlich alles ganz gut aus, ja. Also man ist sehr stark gewachsen, wie das Gross Profit konnte um 22% zulegen. Man hat jetzt die Marke von 2 Milliarden durchschritten in einem Quartal an Rohertrag. Bei Block ist es so, diejenigen, die die Aktie nicht so ganz mitverfolgen, da guckt man immer auf das Gross Profit, nicht auf das Umsatzwachstum, weil Block so diese komische Angewohnheit hat, diese Bitcoin-Transaktion da komplett in die Umsätze mit einzurechnen. Das macht natürlich vorne und hinten keinen Sinn. Deswegen redet man bei Block immer vom Gross Profit, der Umsatz, der ist da weniger relevant. Man ist bei Square, das ist also ihr Bezahlungsdienstleister, auch weiterhin 18% gewachsen auf Jahressicht, gerade leider auch Square, haben viele gar nicht mehr eigentlich so auf dem Schirm tatsächlich, habe ich zumindest so das Gefühl, also das sind so Kartenzahlterminals, aber auch so eine komplette Infrastruktur für Restaurants und so, also die stellen dir dann auch da die komplette Software zur Verfügung oder für einen Online-Shop kann man das nehmen und natürlich das Herzstück ist die Cash-App mit knapp 1,2 Milliarden an Gross-Profit und 25% Wachstum hat man hier wieder richtig abgeliefert, ja, also sehr, sehr ordentlich. Operating Income war aber defizitär mit 131 Millionen, dafür hat man unter dem Strich 178 Millionen plus gemacht, aber für dieses Jahr wird ja eben auch ein Gewinn erwartet, also zumindest hieß es das noch vor einiger Zeit. Genau, Michael, wie sehen denn so die Aussichten vom Unternehmen an sich aus? Also ich glaube, du hast ja Blog, du hast ja am Anfang gesagt, du hast sie im Depot, warst du zufrieden mit den Zahlen? Klar, der Kurs plus 13, aber ich sage immer mal, das ist jetzt nicht das Erste, worauf man schauen sollte. Also gerade wenn man sie im Langfristdepot hat, eher so auf die Entwicklungen, warst du zufrieden damit?
Genau, also haben gut abgeschnitten, sind ehrlich gesagt auf dem richtigen Weg jetzt. Du hast ja gesagt, die Cash-App ist ja, da gab es ja auch mal diese Short-Seller-Attacke, glaube ich. Ne? Da wurde ja irgendwas moniert, dass es da diese Fakes gab, aber da läuft es extrem gut. Und diese Square-Plattform, was du gesagt hast, genau, das ist halt bei diesen ganzen Coffee-Shops in den USA oder so kleine Restaurants, haben sie überall diese Square-Terminals dort stehen. Genau, und was sie jetzt gesagt haben, sie wollen sich vor allen Dingen weiterhin auf das Wachstum in den USA fokussieren. Ich dachte, ich hätte vorhin gelesen, sie wollen jetzt expandieren. Es gab ja schon mal die Gerüchte, dass sie nach Europa wollen, aber nein, sie wollen nicht in neue Märkte, das nicht ist hier ganz wichtig, nicht erstmal in neue Märkte rausgehen, sondern weiter in den USA, dem größten Markt überhaupt, halt die Geschäfte machen. Und was halt gut ankam, ist der Ausblick fürs Gesamtjahr 24. Da will man beim Adjusted EBITDA jetzt 2,63 Milliarden erreichen, also mindestens diese Marke. Der Konsens und auch die Guidance vorher von Block waren 2,4 beziehungsweise 2,41 Milliarden, also das ist dann quasi 10% höher und das kommt, wie gesagt, gut an. Und auch fürs erste Quartal 570 bis 590 Millionen Adjusted EBITDA, das ist auch besser, als der Markt das gesehen hat und das sorgt eben dafür, dass die Aktie jetzt auch 13% im Plus ist. Wenn man sich mal die alten Hype-Hochs anschaut, da hat die Aktie echt noch viel Luft, muss man sagen. Ja, sie hat sich zwar vom Tief jetzt mehr als verdoppelt seit November 23, ja, also ist jetzt echt extrem gut gelaufen, aber ist halt noch weit von, also die müsste sich nochmal locker verdoppeln oder noch mehr, dass sie wieder hochläuft, aber ich bleibe dabei, ich hatte ja mal gesagt, das war ja mal einer der Kandidaten Richtung Tenbagger bei mir, dann wurde alles zunichte gemacht in im Bärenmarkt, im Tech-Sektor, und jetzt, ja, die Erholung läuft und ich bleibe auf jeden Fall in der Aktie mit dabei.
Ja gut, dann werden wir das auf jeden Fall weiter beobachten. Ja, nächste Woche sind auch wieder einige sehr spannende Zahlen auf jeden Fall mit dabei, die wir für euch wieder angucken werden. Ich glaube, nächste Woche steht so ganz im Anzeichen der SaaS-Unternehmen. Also da ist eine Salesforce mit dabei, da ist eine Snowflake mit dabei. Wir haben dann auch noch eine Lowe's, also auch ein paar andere Firmen noch. Also auch nächste Woche sind wieder einige sehr spannende Firmen mit dabei. Gucken wir auf jeden Fall an. Aber dann kann man so sagen, die Berichtssaison, ja, neigt sich so ganz langsam dem Ende zu. Ich glaube, so übernächste Woche ist dann so fast alles dann abgefrühstückt worden. Da sind dann noch so Firmen wie Broadcom, Costco ist da mit dabei, Constellation Software, CrowdStrike, da dürfte der Michael auch ganz gespannt drauf schauen.
Und ja, Palo Alto Networks übrigens, hatten wir ja gesagt, hatte ich ja auch vermutet, ne, dieser riesige Umsatz, die Aktie hat sich bis jetzt überhaupt nicht erholt, sondern ist sogar intraday immer wieder unter Druck gewesen und auch gestern, als alles hochgezogen ist und lustigerweise CrowdStrike ist zum Beispiel wieder komplett nach oben gezogen, da war diese 12% sippenhaft eine richtig gute Chance und die ist gestern auch nochmal weiter mit nach oben gelaufen. Aber Palo Alto Networks, sage ich ja immer, na, da muss man drauf achten, wenn so ein Quartal ein bisschen schwächer ist und so, okay, aber sie haben ja fürs ganze Fiskaljahr 25 eine schwache Prognose rausgegeben, das kann dann schon halt eine Weile auf den Kurs drücken. Ja, deswegen schauen wir mal, ob jetzt CrowdStrike wirklich liefern kann oder ob es auch dort einen Dämpfer gibt. Ja, die Erwartungshaltung ist, wenn man sich den Kurs anschaut, sehr, sehr hoch.
Ja, ist halt bei CrowdStrike fast immer gewesen. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, sie haben eigentlich auch immer geliefert. Ja. Also das muss man natürlich auch sagen.
Ich glaube, wir machen werden diesmal wieder, ja.
Also ihr Wachstum brutal auf lange Sicht hin gewesen. Wir werden auf jeden Fall drauf schauen. Genau, dann bedanke ich mich bei allen recht herzlich, die wieder reingehört haben. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Macht's gut.